Es hat einmal jemand gesagt, was nicht rot ist, ist rötlich. Was nicht grün ist, ist grünlich. Und was nicht Christ ist, ist christlich. Ich meine, wisst ihr, wenn man so gewisse Dinge sieht in der Welt jetzt, ich meine, dass eine russisch-orthodoxe Kirche so hinter dem Krieg in der Ukraine steht, das ist christlich, aber nicht Christ. Aber wir müssen uns natürlich an der eigenen Nase nehmen, also mindestens hier im westlichen Europa. Im Ersten Weltkrieg war es nicht anders, da haben die katholische Kirche und die reformierte Kirche haben Kanonen gesegnet. Das war auch christlich, aber nicht Christ. Wenn wir unsere Umgebung anschauen, da stelle ich sehr viel Christliches fest. Aber längst nicht alles ist wirklich Christ. Wer ist ein Christ? Wie wird man ein Christ? Was sind die Kennzeichen? In Johannesevangelium Kapitel 3 lesen wir eine Begebenheit. Johannes 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, das war eine jüdische Glaubensrichtung, so wie wir katholisch und reformiert haben, so in die Richtung, es war eine sehr strenge Richtung, war unter den Pharisäern ein Mensch mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Er gehörte zur Regierung Israels, die bestand, das Parlament bestand, Parlament würde man heute sagen, ja, es war der Hohe Rat, bestand aus 70 Männern und er war da dabei. Und da heißt es, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Er macht also ihm hier ein Kompliment und man spürt auch etwas, er hat irgendwie etwas gemerkt, bei Jesus ist etwas speziell, etwas anders, was einfach, ja, man sagen muss, also er muss von Gott gekommen sein. Ich denke, er hat noch nicht alles erfasst, wer Jesus wirklich war, aber etwas gespürt bei ihm. Interessant geht Jesus auf das gar nicht ein, sondern er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, oder außer, würde man sagen, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus spricht hier von einer Wiedergeburt und das Reich Gottes, ich werde das nachher noch erklären. Nikodemus spricht zu ihm, also Entschuldigung, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seinen Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus spricht hier davon, von einem Reich Gottes. Und es ist nicht ganz richtig, wenn wir da einfach nur an den Himmel, an das denken, was nach dem Tod einmal kommt. Das Reich Gottes ist überall da, wo die Herrschaft Gottes anerkannt wird, und zwar freiwillig. Wo die Souveränität Gottes anerkannt wird. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn dein Leben unter der Herrschaft Gottes steht, wenn Jesus dein Herr ist, nicht nur dein Erlöser, sondern auch dein Herr, dann gehörst du zum Reich Gottes. Wo Jesu Herrschaft anerkannt wird, da ist das Reich Gottes. Und Jesus sagt, wie man in dieses Reich Gottes hineinkommt. Wahrlich, wahrlich, im Griechischen steht da Amen, Amen. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn hier von Neuem geboren wird, die Rede ist, können wir sagen, da ist von der Wiedergeburt die Rede. Aber wir dürfen das nicht verwechseln mit dem, was im Hinduismus und im Buddhismus mit Wiedergeburt verstanden wird. Da wird ja gelehrt, dass der Mensch immer und immer wieder auf diese Erde kommt, bis er einmal dieses Niveau erreicht wird, bis er so gut ist, dass er nicht mehr wiedergeboren werden muss. Und das ist etwas anderes, als was hier Jesus meint. Jesus meint, dass diese Wiedergeburt hier in diesem Leben stattfinden muss. Nicht einmal, wenn ich gestorben bin, komme ich wieder, sondern es muss hier und heute in diesem Leben passieren. Wenn Leute sagen, alle Religionen lehren eigentlich dasselbe, dann muss ich sagen, also die Leute, die das sagen, kennen entweder das Christentum nicht oder die anderen Religionen nicht oder vielleicht beides nicht. Weil das stimmt nicht. Im Hinduismus geht es darum, dass ich einfach einmal nicht mehr dieses Leid dieser Erde erleben muss, dass ich diesem Kreislauf des Leidens entschwunden bin, nicht mehr da bin. Christentum lehrt, wenn wir unter die Herrschaft Gottes kommen wollen, und die Herrschaft Gottes wird einmal vollendet sein, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, wenn Jesus wiederkommt, wir kommen nur da in diese Herrschaft Gottes, wenn wir wiedergeboren werden. Dieses Wort wiedergeboren oder von Neuem geboren könnte man vom Griechischen her auch übersetzen, von oben geboren. Das Wort, das im Griechischen dort steht, das bedeutet von Neuem und von oben. Und ich denke, es ist beides richtig. Hier ist jetzt mit von Neuem übersetzt. Wir haben gehört oder gesehen dieses schöne Bild mit diesem Baumstamm, der so zerrissen ist. Und es geht nicht nur darum, dass diese Risse geflickt werden, sondern wir müssen von Neuem geboren werden. Im 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse entschließen sich nur durch Gottes Geist. Also Paulus lehrt hier, dass der natürliche Mensch, so wie er geboren wird, eben in Sünde und Übertretung, wie wir in Psalm 51 gesehen haben, dass er letztlich nicht verstehen kann, was Gott ihm sagen will. Es braucht den Geist Gottes. Es muss etwas neu geschehen. Oder Römer 8, Vers 7 heißt es, wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, eben von der Sünde, die in uns ist, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott, denn die alte Natur ist nicht bereit, sich dem Gesetz Gottes zu unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Deshalb, es muss etwas ganz Neues bei uns geschehen. Es geht nicht nur darum, dass wir ein bisschen bessere Menschen sind, dass wir ein bisschen weniger lügen, ein bisschen weniger stehlen und so weiter. Wir müssen ganz neu werden, sagt uns das Wort Gottes. Dass die menschliche Natur kann sich von Natur aus nicht dem Geist Gottes unterordnen. Die Bibel spricht da, im Griechischen steht da das Wort Sarx, Fleisch. Hier ist das richtig übersetzt. Die sündige Natur unterordnet sich dem Geist Gottes nicht. Wir brauchen einen neuen Geist. Und wenn Paulus in 3 Vers 5 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Da denke ich, da hat Jesus an die ganz wichtige Stelle im Alten Testament gedacht, beim Propheten Hesekiel. Hesekiel hat so um 550, 600 vor Christus gelebt. Und der spricht genau davon. Er sagt das als Prophetie voraus, was einmal kommen wird. Da heißt es, ich werde reines Wasser auf euch sprengen, sagt Gott zum Volk Israel, und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Das Erste, was wir brauchen, ist einmal Sündenvergebung. Wir brauchen Reinigung von unserer Sünde. Und das ist etwas, das wir hier und heute erleben dürfen. Die Bibel sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dürfen wir wissen, es gibt Vergebung für unsere Sünden, für alle unsere Sünden. Es gibt keine Sünde, die so schwer wäre, dass Gott sie nicht vergeben könnte, dass Jesus für diese Sünde nicht gestorben wäre. Und wenn wir uns taufen lassen, denke ich, ist das ein bisschen mehr als was in unserer üblichen Theologie ist, ein Bekenntnis vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt. Ich glaube, da geschieht mehr, wenn wir uns taufen lassen, als was wir denken. Ich denke, die Taufe ist ein Sinnbild dafür, dass meine Sünden abgewaschen sind, dass ich rein bin vor Gott. Das ist das Erste, was wir brauchen, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wir müssen gereinigt werden. Dass diese Taufe mehr bedeutet als ebenso ein Bekenntnis, das wurde mir mal bewusst, als ich von einem englischen Bibellehrer, den ich sehr, sehr schätze, ist leider vor einem Jahr gestorben, David Pawson, der beschreibt von einem Mann, der seine Frau betrogen hatte. Und das Ganze kam ans Licht und es gab Vergebung, es gab Versöhnung und seine Frau hat ihm wirklich nichts nachgetragen. Das ist nicht so einfach für eine Frau, so etwas einfach zu vergeben und nicht nachzutragen. Aber von ihrer Seite war wirklich alles in Ordnung. Aber er kam irgendwie nicht damit zurecht, dass er so gesündigt hatte. Er wagte kaum beim Essen seine Frau anzuschauen. Und ich weiß nicht, wann er Christ wurde, jedenfalls hat er sich erst nach diesem Ereignis dann taufen lassen. Und als er aus dem Wasser stieg, merkte er, alle meine Gewissensbisse sind weg. Ich bin frei. In der Taufe passiert mehr, als wir denken. Das nur. Ich könnte noch mehr dazu sagen. Weiter heißt es in Hesekiel 36, Vers 27, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hesekiel verheißt hier einen Geist, einen neuen Geist in uns. Übrigens, das kommt auch in Psalm 51, den wir eben zu Beginn gelesen haben, ganz eindrücklich vor. Da heißt es Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einen neuen Geist. Und das Interessante ist, dass es hier heißt, Gott wird machen, dass wir in seinen Ordnungen leben. Es heißt nicht, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und jetzt lebt nach meinen Ordnungen, sondern ich werde machen. Der Heilige Geist ist das, was wir brauchen, dass wir, wenn wir Sündenvergebung haben, dass das Leben nachher auch einen anderen Weg nimmt, dass wir nicht einfach wie bisher leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes gehen. Römer 8, Vers 14 sagt uns, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Auch hier ganz klar, ein Christ ist einer, der den Heiligen Geist hat. Und wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann bist du nicht Christ, dann bist du vielleicht christlich, dann bist du kein schlechter Mensch, überhaupt nicht. Ein Kollege von mir, Urs Argenton, hat einmal in einer Evangelisation das Thema gehabt, Gottes Wort für anständige Menschen. Ganz viele Menschen sind anständig, sind christlich, aber Christ bin ich, wenn ich den Heiligen Geist habe. Sagt Paulus klar, diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet, angetrieben werden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Oder im gleichen Kapitel, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Gottes Wiederherstellung der Schöpfung, das ist ja das Ziel, das er hat. Wir lesen in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, wie Gott die Erde geschaffen hat. Wunderbar, sehr gut, es war alles sehr gut. Und in den letzten beiden Kapiteln lesen wir, wie Gott eine neue Erde schafft, einen neuen Himmel. Und dazwischen sind 1185 Kapitel, da wird uns erklärt, einmal zuerst im dritten Kapitel, warum es eine neue Erde braucht, weil der Sündenfall da war und wie Gott das macht, indem er Jesus geschickt hat, damit wir gereinigt werden können von unserer Sünde und wir den Heiligen Geist geschickt hat, damit wir einen neuen Geist bekommen können. Das größte Problem bei der Wiederherstellung von Himmel und Erde ist nämlich das menschliche Herz. Gott möchte eine Welt, wo Menschen leben, die seine Souveränität freiwillig anerkennen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen, weil sie Gott lieben, weil sie Jesus lieb haben. Was sind die Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen? Da wird es jetzt heikel. Können wir das beurteilen? Wir sind uns einig, wir können niemandem ins Herz sehen. Und doch irgendwie müssen wir uns manchmal irgendein Urteil bilden. In unseren Statuten steht, dass man nur Mitglied werden kann, wenn man wiedergeboren ist. Also müssen wir irgendwo ein bisschen das beurteilen. Diese Beurteilung wird nicht über alle Zweifel erhaben sein. Wir müssen uns da auch verlassen auf das, was die Leute sagen. Aber das mit dem Nichtrichten, weil Jesus hat ja gesagt, wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Aber Paulus sagt, wir sollen die draußen, die nicht zur Gemeinde Jesu gehören, die sollen wir nicht richten. Und das machen wir sehr oft. Wir sollen die richten, die drinnen sind. 1. Korinther 15, 5, Vers 12, richtet ihr, die drinnen sind. Also es gibt schon, wir müssen uns gewissen Dingen einfach klar werden. Haben wir es mit einem Christ zu tun oder nicht? Und das ist ja interessant. Es ist, diejenigen unter uns, die Christen sind, haben das wahrscheinlich schon oft erlebt. Da ist man vielleicht im Zug unterwegs, Sitznachbar oder Sitznachbarin, da geht irgendwie etwas aus und man hat den Eindruck, das könnte ein Christ sein. Und wenn dann die Person noch die Bibel hervornimmt, dann ist dann das so ziemlich klar. Also da gibt es etwas, das spürt man, ob jemand Christ ist oder nicht Christ ist. Allgemein kann man sagen, einfach verändertes Leben. Das Leben muss sich verändert haben. Wenn jemand Christ wird, dann kann er nicht mehr einfach wie früher mit Leichtigkeit lügen und es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Das ist klar. Oder auch die Liebe zu Gott, die ein Christ hat. Ich möchte heute Morgen drei Kennzeichen erwähnen. Das eine, ein Wiedergeborener betet. Und jetzt meine ich nicht einfach so formelle Gebete. Nichts gegen vorformulierte Gebete. Das Vaterunser ist ein vorformuliertes Gebet. Und es gibt manche Gebete, die sind wunderbar, die könnten wir wirklich nachbeten. Ich glaube, im Frauensmorgen gestern war auch so, wurde ein Gebet so abgegeben. Ich meine, die Frage ist, bin ich von Herzen dabei? Bete ich das von Herzen? Ich weiß jemanden, die Person kam zum Glauben und in der Seelsorge, wo sie das Gespräch suchte und sagte, sie möchte ein Kind Gottes werden, sie möchte sich bekehren, sie möchte zu Jesus kommen, sie möchte Sündenvergebung haben, wurde sie aufgefordert zu beten. Und sie hatte keine Ahnung, wie man betet. Das war eine Frau, die war katholisch aufgewachsen. Die hat ganz sicher das Vaterunser und das Ave Maria und weiß nicht, was alles auswendig gekommen, oder? Aber sie hat gemerkt, es muss irgendetwas Persönliches kommen. Und sie hat einfach das Gebet von Bruder Klaus gebetet. Das lautet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Sie konnte nicht mit eigenen Worten etwas formulieren, aber sie kannte offenbar dieses Gebet und sie hat dieses Gebet von Herzen gebetet und sie wurde Christ. Sie wurde wiedergeboren, bekam ein neues Leben. Ich meine hier ein Gebet, wisst ihr, wo man etwas spürt von der Wärme, die man hat zu Gott. Wir haben jemanden in der Gemeinde, die Person war in einem Glaubenskurs. Und am Schluss des Glaubenskurses wurde jemand der Teilnehmer aus der Gemeinde aufgefordert zu beten. Und wie diese Person gebetet hat, hat die andere gemerkt, so müsste man beten. Das ist richtig. Und sie hat etwas gespürt, das ist nicht einfach etwas heruntergeleiert, sondern diese Person hat eine persönliche Beziehung zu Gott. Und Paulus sagt, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ich habe von einem Pfarrer gehört, nicht weit weg von hier, der soll gesagt haben, er könne nicht in einen Hauskreis gehen, weil man da persönlich betet. Und diejenigen, die ihn ein bisschen besser kennen von Abdankungen, von Predigten her, die müssen sagen, dieser Pfarrer, der hat zwar Theologie studiert und der kennt wahrscheinlich die Bibel recht gut, aber der ist nicht wiedergeboren. Der sagt nicht Abba, lieber Vater. Er spricht von Gott und vielleicht vom Herrgott und weiß nicht was, oder? Aber diese persönliche Beziehung, die fehlt ihm. Da ist die Frage, haben wir diese persönliche Beziehung zu Gott? Reden wir, beten wir nur dann, wenn wir Hilfe brauchen? Oder pflegen wir diese Beziehung zu Gott? Ich mache das immer am Morgen, nach dem Aufstehen, nach der Toilette, setze ich mich in die Stube, nehme die Bibel und bete und sage einfach mal, danke Herr für diese Nacht. Danke für diesen neuen Tag. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Ja. Ein zweites Kennzeichen ist die Gemeinschaft. Ein Wiedergeborener sucht Kontakt und Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. 1. Johannesbrief, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind. Das ist eine andere Umschreibung für von Neuem geboren werden. Denn wir lieben die Brüder. Kann man Christ sein ohne Gemeinde? Dieses Wort spricht eigentlich eine klare Sprache. Man kann ja auch nicht sagen, ich liebe meine Brüder und Schwestern, aber sie können mir gestohlen bleiben. Wenn ich Menschen lieb habe, dann suche ich die Gemeinschaft mit ihnen. Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, das ist das Ziel, das Gott eigentlich hat. Gott will ein Volk, das ein Licht für ihn ist. Gott will nicht nur einzelne leuchten, sondern will ein Volk. Eine LED-Lampe, wenn ihr die seht, die besteht aus vielen, vielen kleinen LEDs. Und die leuchtet nur, weil es mehrere sind. Eine einzelne bringt nicht sehr viel Licht auf den Plan. Gott will ein Volk, das ist sein Wunsch, dass man an der Gemeinde Jesu sieht, dass es möglich ist, dass alt und jung, groß und klein, gescheit und weniger gescheit und was es da alles für Unterschiede unter uns gibt, dass man trotz allen Unterschieden einfach zusammenhält und nicht einfach davonläuft. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber Gott mutet uns das zu. Der dritte Punkt ist Bibellesen. Heute Morgen, wer die Bibel schon nach dem ökumenischen Bibelleseplan gelesen hat, war genau dieser Vers drin. Ich habe ihn aber erst schon gestern eingeplant, habe es erst heute Morgen gesehen und ich habe mich gefreut, dass er gerade heute dran ist. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die konnten mit der Bibel nichts anfangen, bis sie den Heiligen Geist bekamen. Natürlich kann man das lesen, oder? Aber irgendwie sagt es einem nichts. Leute, die einen Bogen um die Bibel herum machten, bis sie Christen wurden. Ich meine, wisst ihr, wie kann man sagen, ich liebe Gott? Und es interessiert einen nicht, was er eigentlich gesagt hat. Wie kann man Jesus nachfolgen, wenn man nicht eine Anleitung hat dazu, wie man das machen will? Natürlich, der Heilige Geist leitet uns, das ist ganz klar. Und der Heilige Geist spricht zu uns, der Heilige Geist ermahnt uns, wenn wir auch Dinge falsch machen. Aber wir haben auch sein Wort erhalten, das wir lesen sollen. Wie kann man wachsen im Glauben, wenn man nicht weiß, was Kindern Gottes eigentlich geschenkt ist? Bibel lesen, ich weiß, es gibt Leute, das sind jetzt einfach keine Leser, überhaupt nicht. Und ich möchte jetzt denen nicht irgendeine Last auferlegen und ein schlechtes Gewissen machen, weil über Jahrhunderte haben viele Christen das Wort Gottes nicht lesen können. Entweder weil sie keine Bibel hatten oder weil sie nicht lesen konnten oder weil sie kein Latein konnten oder wie auch immer. Und die Gemeinde Jesu ist trotzdem gewachsen. Aber das Wort Gottes muss einen Platz haben. Wenn ich das Wort Gottes nicht selber lese, dann gehe ich in den Gottesdienst und höre das Wort Gottes. Und dann in der heutigen Zeit können wir das Wort Gottes, ja, wenn wir es schon nicht lesen, können wir es hören. Ich muss manchmal so am Morgen so gewisse Übungen machen auf der Faszienrolle und ich habe, wisst ihr, solche Dinge, die stinken mir so grausam. Einfach so Übungen machen, mich bewegen, also wenn schon draußen in der Natur, aber zu Hause, ach, das ist so mühsam. Und dann bin ich drauf gekommen, ja, warum schalte ich nicht das Handy ein? Ich habe die Bibel drauf und lass mir das vorlesen. Dann höre ich das Wort Gottes und es ist interessant, beim Hören entdecke ich manchmal Dinge, bei denen ich nicht sicher wäre, nicht sicher bin, ob ich das auch gehört hätte oder ob ich das nicht überlesen hätte, wenn ich das gelesen hätte. Also das Wort Gottes soll Platz haben, das muss einen wichtigen Raum haben in unserem Leben. Und wer sich nicht um das Wort Gottes kümmert, dann muss ich fragen, bist du wirklich Christ? Ich komme zum Schluss. Was mache ich, wenn ich jetzt merke, ja, ich bin eigentlich nicht wiedergeboren? Und ich wünsche mir, dass das heute Morgen das eine oder andere merkt. Bei mir fehlt etwas. Ich bin zwar christlich, aber ich bin nicht Christ. Ich kenne diese persönliche Beziehung zu Gott nicht. Dann kann ich nur sagen, geh zu Jesus. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sage es Jesus. Sage Jesus, Herr, hier bin ich. Ich möchte dir gehören. Ich möchte dein Eigentum sein. Und dann kannst du ihm alle deine Sünden aufzählen, die dir in den Sinn kommen. Es liegt nicht an einer vollständigen Beichte. Aber dann sagst du Jesus, was dich plagt an Sünde und bittest Jesus, Herr, vergib mir. Herr, komm in mein Herz. Und manchmal, es kann auch sein, dass du dich vielleicht einmal bekehrt hast zu Jesus, dass du dann Jesus in dein Leben aufgenommen hast, aber jetzt einfach unsicher bist, wie steht es wirklich? Ich hatte das auch. Ich habe mich mit 12 Jahren habe ich mich bekehrt, habe meine Sünden bekannt vor Jesus, habe ihn gebeten, in mein Leben zu kommen. Und, aber wie es so ist, oder als Teenager, ich hatte viel Streit mit meinem Bruder. Und irgendwann einmal hatte ich den Eindruck, also wenn ich mein Leben anschaue, Gebet, Bibel lesen, Gemeinschaft, unter Null, nichts da. Und ich weiß noch, ich habe mich alle für einen Christen gehalten. Die haben nicht gewusst, wie viel Streit ich mit meinem Bruder habe. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war auf dem Fahrrad und ich weiß noch die Stelle, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, ich glaube, ich muss mal hinstehen und den Leuten sagen, Leute, ich habe euch alle an der Nase herumgeführt, ich bin gar kein Christ. Und dann ist etwas passiert. Da war mir, wie wenn Gott zu mir sagen würde, und du bist mein Kind. Da bekam ich eine Gewissheit. Obwohl mein christliches Leben längst nicht über alle Zweifel erhaben war, aber irgendwie hat mir dort Gott bestätigt, und du bist mein Kind. John Wesley, der Gründer der evangelisch-methodistischen Kirche, hat Theologie studiert in Oxford und er hat ein sehr gutes christliches Leben geführt. Er ist mit seinem Bruder und George Whitefield und anderen, hat er methodisch die Kranken und Armen aufgesucht während des Studiums. Deshalb kommt der Name Methodisten. Man hat ihnen das zum Vorwurf gemacht, dass die da so methodisch, so quasi nach Plan, die Armen und Kranken aufsuchen. Er ist als Missionar nach Amerika gegangen und hat dort den Indianern gepredigt. Als sein Vater, der auch Pfarrer war, im Sterben lag, ist John Wesley auch hingegangen und sein Vater hat ihm gesagt, John, das innere Zeugnis. Sein Vater hat gemerkt, sein Sohn ist zwar christlich, aber ist nicht Christ. Er hat keine Gewissheit, dass er Christ ist. Und er wurde 35 Jahre alt, John Wesley, bis er im Jahr 1738 in einer Versammlung war, wo ihm plötzlich warm wurde ums Herz und er merkte, jetzt bin ich wiedergeboren, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Aber wisst ihr, das ist etwas, da müssen wir nicht einfach auf einen Blitz vom Himmel warten, sondern da dürfen wir zu Jesus gehen und sagen, Herr, hier bin ich. Und Jesus hat verheißen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus erzählt eine Geschichte von zwei Männern, die in den Tempel gingen zu beten. Der eine war ein Pharisäer, ein sehr frommer Mann, der wirklich streng, vielleicht auch methodistisch gelebt hat. Und er steht vor Gott hin und sagt, danke Herr, dass ich nicht so bin wie da der nebendran, weil das war ein Zöllner, das war ein Kollaborateur mit den Römern, der hat die Leute übers Ohr gehauen und hat alle seine positiven Eigenschaften aufgezählt und eben am Schluss, danke, dass ich nicht bin, so wie der da drüben. Und der da drüben, der hat nur gebetet, der wusste um seine Sünde und hat gesagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt klar, welches Gebet erhört wurde. Es war das Gebet des Sünders, der gemerkt hat, ich brauche Vergebung. Wenn ich merke, dass ich nicht wiedergeboren bin, dann gibt es einfach eines, zu Jesus gehen. Ich bin auch bereit, ein Gespräch zu führen. Ich habe Zeit. Ich habe auch hinten einige Bücher aufgelegt. Ich habe kurz überschlagen, ich habe etwa 35 Meter Bücher und wenn ihr mir 10 Zentimeter abnehmt, dann bin ich dankbar. Bücher zu diesem Thema, zur Wiedergeburt, die liegen hinten auf, dürft einfach mitnehmen. Aber das ist wichtig. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir brauchen eine Wiedergeburt, wir brauchen Vergebung unserer Sünden und wir brauchen den Heiligen Geist. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir nicht an uns selber herumbasteln müssen, dass wir unsere Risse nicht selber flicken müssen, dass wir unser Herz nicht ein bisschen reparieren müssen, sondern dass du uns ein neues Herz geben möchtest. Das hast du versprochen und das hast du schon so oft gemacht auf dieser Welt und machst es täglich neu. Und ich bitte dich, Herr, wenn jemand da ist, der heute Morgen gemerkt hat, ich bin nicht wiedergeboren, ich bin zwar christlich, aber ich bin nicht Christ, dass diese Person oder diese Personen zu dir kommen, den Mut haben, mit dir zu reden und dir ihre Not zu sagen. Und ich bitte dich, Herr, dass du Wiedergeburten schenkst. Herr, schenk, dass in unserer Gemeinde wieder Menschen zum Glauben kommen. Amen.